BR24 Medien.
Mit Ingo Lierheimer. Noch bis Sonntag läuft die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest. Die Fußball-Bundesliga hat begonnen. Die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist gerade zu Ende gegangen. Sportfans haben die Qual der Wahl, wenn sie diese Events im Fernsehen verfolgen wollen. Vieles läuft frei empfangbar. Aber längst nicht alles. Wer zum Beispiel die gerade laufende Volleyball-EM der Frauen live sehen will oder das am Montag startende Turnier der Männer, der muss hinter die Schranke, die Bezahlschranke. Gleiches gilt schon fast selbstverständlich für die meisten Live-Spiele der Fußball-Bundesliga und der Champions League. Die Liste ließe sich lange fortsetzen. Der Fernsehsportmarkt hat sich einerseits sehr diversifiziert, es gibt ein großes Angebot, die Sportarten verteilen sich auf mehr Sender, verschwinden dadurch aber auch in Nischen. Wüssten Sie zum Beispiel, wo Sie die 4 Tennis-Grand Slams sehen können? Diesen Eindruck bestätigt der Medienwissenschaftler Thomas Horki von der Makromedia-Hochschule in Hamburg mit seiner etwas zugespitzten Aussage.
Wenn ich mir andere Länder angucke und ich gucke mal in die USA, dann haben wir ein deutlich vielfältigeres Angebot an Spitzen- und auch an Mediensportarten. In Deutschland, pflege ich zu sagen, haben wir 3 Mediensportarten. Das ist Fußball, Fußball und Fußball. Und selbst die Nummer 2 Sportart Handball, vielleicht noch Basketball, spielen ja hinter dem Fußball eine wirklich geringe Rolle.
Sagt der Medienwissenschaftler Thomas Horki und betont, dass es also auch anders geht in anderen Ländern, aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Für Deutschland gilt jedenfalls, mit Fußball lässt sich immer noch am meisten Geld verdienen. Über 1 Milliarde Euro pro Jahr erlöst die Deutsche Fußballliga durch den Verkauf ihrer Medienrechte an diverse Abnehmer. Dem Milliardengeschäft gegenüber steht der öffentliche Anspruch. Manche Sportereignisse sind gesellschaftlich so bedeutend, dass jede und jeder erwartet, sie frei empfangbar verfolgen zu können. Manche Übertragungen müssen sogar im Free-TV laufen. Wir wollen den Live-Fernsehsportmarkt in BR24 Medien heute etwas genauer analysieren und dazu habe ich mir Verstärkung geholt in Person des Medienjournalisten Kevin Barth. Hallo Kevin.
Ja, hallo.
Ich habe rausgehört, als wir vor der Sendung miteinander gesprochen haben, dass deine Lieblingssportart nicht Fußball, sondern Dart ist. Ein Sport, der enorm an Anziehungskraft gewonnen hat in den letzten Jahren. Die Weltmeisterschaft ist ein riesiges Event. Wo kann man sie im Fernsehen verfolgen?
Also die WM läuft immer noch auf Sport 1, tatsächlich dann also frei empfangbar. Kommenden Dezember tatsächlich schon zum 20. Mal. Und gleichzeitig ist die Weltmeisterschaft aber auch beim Sportstreamingdienst DAZN zu sehen. Dieses Unternehmen hat auch die exklusiven Rechte für alle TV-Turniere im Bereich des Dartsports und das ist eben hinter der Bezahlschranke. In England, also dem Mutterland des Dartsports, ist die WM übrigens komplett hinter der Bezahlschranke. Da hat der Sport aber auch eine viel größere Tradition und die Menschen geben mehr Geld für Sportübertragungen aus als bei uns.
Wenn du die Bezahlschranke gerade erwähnst, nicht hinter dieser Schranke, sondern im Öffentlich-Rechtlichen bei ARD und ZDF war gerade über Wochen die Frauenfußball-Weltmeisterschaft zu sehen. Und dieses Beispiel wollen wir am Anfang etwas genauer unter die Lupe nehmen, weil sich daran ganz gut zeigen lässt, wie der TV-Rechte-Markt funktioniert. Denn es war so, bis wenige Wochen vor dem ersten Anpfiff in Australien und Neuseeland war überhaupt nicht klar, ob diese WM im Fernsehen läuft und wo. Dann hieß es Einigung in der Nachspielzeit, so titelten einige Zeitungen, als ARD und ZDF die Senderechte von der FIFA, dem Weltfußballverband, dann doch noch erworben hatten. Kevin, wie verlief dieser Poker?
Erstmal ging er sehr spät los. Also die TV-Sender konnten sich im Januar für die Rechte bewerben und hatten dann auch nur 4 Wochen Zeit dafür, Angebote abzugeben. Dann war schnell klar, die Angebote von vielen TV-Stationen in Europa, gerade in Europa, waren der FIFA zu niedrig. Präsident Infantino meinte zum Beispiel, ja, für die WM der Frauen würden die Sender 10 bis 100 Mal weniger bezahlen wollen als für die Männer. Von der ARD hieß es dann darauf nur, dass man gemeinsam mit dem ZDF ein marktgerechtes Angebot platziert habe. Und dann gab es einen Kicker-Bericht und da war von 5 Millionen Euro die Rede, die ARD und ZDF geboten hätten. Zum Vergleich, für die Männer waren es zuletzt über 200 Millionen. Der Ton von Infantino wurde dann nochmal schärfer. Zur Not würde das Turnier dann einfach auf dem eigenen Bezahlangebot der FIFA laufen. Ja, und rund einen Monat vor der WM war dann doch klar, ARD und ZDF übertragen alle Spiele doch. Die Europäische Rundfunkunion hatte sich mit der FIFA geeinigt.
Und die Summe von 5 Millionen steht nach wie vor im Raum. Zum Vergleich, ein Fußball-Länderspiel der Männer kostet rund 4 Millionen. Man muss mit den Zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein, aber nur mal, um so einen Eindruck zu geben. Aber was bei den Frauenrechten zum ersten Mal stattgefunden hat, sie sind eigenständig ausgeschrieben gewesen. Davor waren sie immer im Paket mit den Männer-WM-Rechten angeboten worden. Zeigt das, Kevin, auch den gestiegenen Wert einer Frauen-WM und auch das mediale Interesse, das gestiegene?
Also auf der einen Seite, ja, ist da schon auch die Geldgier der FIFA. Da muss man einfach auch drauf schauen und allem voran dann Präsident Infantino. Er spricht immer wieder von Gleichberechtigung, von gleicher Bezahlung für Frauen und Männer, aber er will vor allem erstmal so viel Geld wie möglich für seinen Verband rausholen. Der Frauenfußball wird aber weltweit immer beliebter. In Deutschland gibt es in den Stadien immer wieder neue Zuschauerrekorde. Das Finale der Fußball-Europameisterschaft im letzten Jahr war bei uns die Sportsendung mit der höchsten Einschaltquote. Und ja, es war also schon Zeit, die Übertragungsrechte für die Frauen einzeln auszuschreiben.
Das Interesse von kommerziellen Sendern an dieser WM der Frauen, das war sehr gering. Woran liegt das?
Ja, private Sender konzentrieren sich eher auf Rechte, die sie regelmäßiger nutzen können. Bei DAZN und der Telekom läuft zum Beispiel die nächsten 4 Jahre die komplette Bundesliga. DAZN hat auch die Women's Champions League. Und ja, ansonsten sind viele vielleicht skeptisch, ob der aktuelle Boom tatsächlich anhält. Bei der WM in Australien und Neuseeland waren dann aber auch die Anstoßzeiten ja ganz klar ein Thema. Es gab insgesamt fast 20 verschiedene, die meisten morgens und mittags, teilweise aber auch nachts um 3. Also das war dann schon schwierig für die linearen Sender, weil sie nicht jeden Tag einfach das gleiche Zeitfenster freiräumen konnten.
Konnten und vielleicht auch nicht wollten, weil es halt vielleicht nicht die Erwartung war, dass die Einschaltquoten entsprechend nach oben gehen. Das kann man ja schon bilanzieren. Hat sich's denn gelohnt? Wie waren die Quoten?
Also im Schnitt hatten alle Spiele so gut 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Es gab natürlich Ausreißer nach oben. Das Finale haben über 5 Millionen Menschen gesehen. Ein Gruppenspiel mit deutscher Beteiligung über 10 Millionen. Dementsprechend zufrieden ist auch Axel Balkowski, der Sportkoordinator der ARD.
Wir kennen das schon, wenn die deutsche Männernationalmannschaft früh ausscheidet, gibt es normalerweise immer so ein Loch, dass die Zuschauer erstmal enttäuscht sind und erstmal die Veranstaltung meiden. Und das war in diesem Falle gar nicht der Fall, sondern die Zuschauerzahlen sind kontinuierlich geblieben und auch auf einem sehr hohen Niveau geblieben.
Sagt der ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski und zieht also durchaus ein positives Fazit der Frauenfußball-Weltmeisterschaft oder der Übertragung dieser Frauenfußball-Weltmeisterschaft bei ARD und ZDF, die beide als öffentlich-rechtlicher Anbieter schon immer und zu Recht natürlich auch unter einer besonderen Beobachtung und einer besonderen Erwartungshaltung gestanden haben und stehen. Man könnte auch sagen, vor einem Spagat, einerseits verantwortungsvoll mit Rundfunkbeiträgen umzugehen und andererseits möglichst divers zu sein im Sportangebot. Kevin, wie verfolgst du diese Diskussion? Hat sie sich dann im Laufe der Zeit auch verändert? Geht es ein wenig weg von den teuren Fußballrechten?
Es ist schon lauter geworden. Insgesamt kann man sagen, vor allem die Stimmen, die dann eben sagen, jetzt ist doch auch mal gut mit Fußball, die kommen dann vor allem, ja, man kann sich's vorstellen, von den Sportarten, die eben deutlich weniger Wahrnehmung bekommen. ARD und ZDF haben zum Beispiel entschieden, dass bei der Hockey-Europameisterschaft, die gerade in Mönchengladbach läuft, nur die beiden Endspiele im Fernsehen kommen und das dann auch nur, wenn deutsche Teams dabei sind. Der Sportdirektor des Deutschen Hockeybundes ist damit ja unzufrieden und sagt, dass sie sich einfach mehr erwartet hätten. Tatsächlich gibt es weniger Fußball bei den Öffentlich-Rechtlichen inzwischen. Einige Länderspiele außerhalb von WM und EM laufen bei RTL. Das ZDF hat keine Rechte mehr für die Champions League, nur noch Highlights. Und auch die wenigen Live-Spiele aus der Bundesliga liegen jetzt bei Sat.1. Die Programmverantwortlichen betonen immer wieder, wie wichtig Fußball für sie eben ist. Zum Beispiel ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski auf die Frage, warum die WM in Katar im letzten Jahr nicht boykottiert wurde.
Wir wissen, dass die Zuschauer zu über 90% von uns wünschen, dass wir große Ereignisse wie Olympische Spiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften übertragen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch entschieden, die WM zu erwerben. Und danach wurde dann entschieden, dass die WM nach Katar vergeben wird.
Und danach erst wurde sie auf November und Dezember verschoben, was natürlich auch nicht einfach war für die Übertragungen. Die Folge: rückläufige Zuschauerzahlen um bis zu 40%, die natürlich auch mit dem schlechten Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft in Verbindung gebracht werden können. Wir haben Axel Balkowski gehört, mit dem du gesprochen hast. Er ist ARD-Sportkoordinator. Er und sein ZDF-Kollege Thomas Fuhrmann haben unlängst gesagt, wir wollen beim Sport sparen und vor allem beim Fußball. Du hast es jetzt schon angerissen, aber vielleicht kannst du das nochmal konkretisieren. Wie soll sich das bemerkbar machen? Was sagen die da?
Also es gibt, um das vielleicht erstmal vorweg zu sagen, so Rechtezyklen, die immer 4 Jahre laufen, wo ich 4 Jahre lang eine bestimmte Summe für Sportrechte zur Verfügung habe, zum Beispiel als ARD. Und aktuell gibt die ARD schon 50 Millionen weniger pro Jahr für Sportrechte aus als in der vorherigen Periode. Balkowski sagt zum Beispiel, dass in diesem Jahr nur 8 Live-Spiele der Männer laufen. Und ja, aber auf die Frage, wie denn das Sportprogramm in Zukunft aussehen könnte, weicht er eher aus.
Wir sehen uns da auch in der Pflicht, dass wir die Vielfalt des Sports vertreten und dass wir die auch zeigen. Gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass die Rolle von ARD und ZDF bei diesen Sportarten, die eben nicht so im Fokus stehen wie der Fußball, die wir da einnehmen, auch vom organisierten Sport mal stärker nach außen getragen wird. Weil dazu sind mir die Interessensvertreter des Sportes im Augenblick noch ein bisschen zu ruhig.
Ja, und damit meint er, dass ja viele Interessensgruppen sehr laut Forderungen stellen, dass sie eben bei den Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht vergessen werden. Insgesamt dominiert der Fußball schon noch, das kann man so sagen. Also letztes Jahr waren es 100 Stunden live bei ARD, also nur bei der ARD. Da ist die dritte Liga oder teilweise auch Regionalligen in den dritten Programmen noch gar nicht mitgerechnet. Am meisten Live-Übertragungen bekommt übrigens seit Jahren nicht der Fußball, sondern der Wintersport in diesen ganz großen Strecken samstags und sonntags. Die Sommer- und Ballsportarten liefen letztes Jahr gut 130 Stunden live, also nur ein bisschen mehr als Fußball. Ich glaube aber schon, dass die Verantwortlichen inzwischen verstehen, dass sie beim Fußball nicht überdrehen sollten. Die Sportschau, die Höhepunkte aus der Bundesliga zeigt, die stellt aber niemand wirklich in Frage. Das würde sich wahrscheinlich nur ändern, wenn es finanziell gar nicht anders geht.
Wir sprechen heute in BR24 Medien über den Live-Fernsehsportmarkt. Kevin Barth ist mein Gast, er ist Medienjournalist und beobachtet gerade die TV-Rechte-Vergabe und auch wie die Sender damit mit diesen Rechten umgehen seit Jahren. Kevin, es gibt auch neue Modelle, die zum Beispiel ARD und ZDF eingehen, die der Sublizenzen. Was heißt das denn?
Also, ich glaube, wir haben es schon ein bisschen anklingen lassen. Nicht alle Sportrechte liegen bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sie können sich eben einfach nicht alles leisten. ARD und ZDF vereinbaren dann aber immer öfter mit anderen Anbietern, dass sie diese Veranstaltungen dann aber doch teilweise oder ganz zeigen dürfen. Zum Beispiel mit der Telekom zur nächsten Fußball-EM. Das heißt, das läuft dann gleichzeitig bei der Telekom und bei ARD und ZDF, mal abgesehen von ein paar exklusiven Spielen bei der Telekom. Oder eben auch bei der Telekom zur Fußball-Bundesliga der Frauen.
Ähnlich also dort aber kostenpflichtig, muss man dazu sagen, bei der Telekom.
Ja, genau. Also ich kann kostenpflichtig bei der Telekom alles schauen und bei der Fußball-EM fast alles bei ARD und ZDF. Beim Frauenfußball ganz viel kostenpflichtig bei der Telekom und dann aber ein paar Highlight-Spiele bei der ARD. Ähnlich ist es bei der Hockey-Europameisterschaft. Die läuft eigentlich kostenpflichtig auf der Streaming-Plattform Sport1 Extra. Aber ARD und ZDF haben eben eine Sublizenz für die deutschen Spiele. Die können sie im Fernsehen zeigen, müssen es aber nicht. Und deshalb gibt es die erstmal nur im Stream. Für diejenigen, die solche Lizenzen vergeben, bringt das vor allem ja erstmal Geld. Es macht sie aber auch sichtbarer, weil sich ja dann Fans auch fragen könnten, okay, jetzt habe ich bei ARD und ZDF dieses eine Spiel gesehen, aber wo kann ich denn eigentlich den Rest schauen?
Und das führt uns natürlich auch auf die schon erwähnten Streaming-Plattformen und auf das Pay-TV, das wir uns vielleicht ein bisschen genauer anschauen sollten jetzt im Folgenden. Lange Zeit war es in Deutschland nicht erfolgreich. Dann hat der Premiere-Nachfolger Sky viele Rechte in einer Hand gebündelt, zum Beispiel beim Fußball neben der Bundesliga und dem DFB-Pokal auch die Champions-League-Rechte erworben. und waren dann auf einem kommerziell erfolgreichen Weg. Jetzt hat Sky wieder viele Rechte verloren. Was bedeutet das für diesen Sender und das Bezahlfernsehen und die Sportrechte in Deutschland?
Also es ist bei Sky gar nicht so leicht, das zu analysieren, weil die letzten Abozahlen, die gab es von denen 2018, da waren es 5 Millionen Abos. Aber sie äußern sich inzwischen halt nicht mehr wirklich dazu, geben da keine Zahlen mehr raus. Wir wissen also nicht, wie gut oder schlecht es ihnen geht. In Deutschland geben die Menschen aber jetzt nicht unbedingt so viel Geld für Abos aus. Also laut einer Umfrage im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom sind es für Streaming-Angebote ja gut 15 Euro im Monat. Und das ist noch nicht mal ein komplettes Sky-Abo. Also da kriege ich noch nicht mal, glaube ich, ein Paket dafür. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sky davon überhaupt nichts spürt. Auf der anderen Seite sind die Quoten vor allem für die Bundesliga am Samstagnachmittag immer noch gut. Nächstes Jahr werden da dann aber wieder die Übertragungsrechte neu vergeben. Für Sky wird es da dann wichtig sein, dass sie nicht noch mehr von der Bundesliga abgeben müssen. Einfach auch, weil das Unternehmen, das die meisten Anteile von Sky besitzt, angeblich jetzt diese Anteile verkaufen möchte.
Jetzt drängen auch viele Streaming-Plattformen in den Markt, wie DAZN. Diese Woche ist eine neue Plattform gestartet, die Dein heißt, ein ganz neuer Anbieter. Kevin, wer ist das? Was machen die?
Also, die haben 5 Sportarten außerhalb des Fußballs im Angebot. Die prominentesten sind Handball und Basketball. Hat ja vorhin auch Thomas Horki von der Nummer 2 vielleicht in Deutschland gesprochen, hinter dem Fußball. Dazu kommen Volleyball, Hockey und Tischtennis. So einen Zusammenschluss von mehreren Sportarten zu einer Marke, die gab es in Deutschland noch nie. Neben Live-Berichterstattung ist auch viel Hintergründiges abseits der Spieltage geplant. Und es gibt außerdem eine Kooperation mit ARD und ZDF, also Stichwort Sublizenzen, die beinhaltet einzelne Spiele aus Handball, Basketball und Tischtennis. Außerdem auch Highlights von allen Sportarten in allen möglichen Sendungen von ARD und ZDF. Und dass dann Dein entstanden ist, hängt laut dem stellvertretenden Geschäftsführer Marcel von Torra vor allem mit einem Namen ganz groß zusammen.
Ja, die Idee stammt von Christian Seifert, der nach 17 Jahren bei der DFL sich das Ziel gesetzt hat, Sportarten abseits des Fußballs eine größere Bühne zu schenken. Weil in keinem anderen Land ist der Unterschied zwischen der Sportart Nummer 1 in Deutschland Fußball und den anderen Sportarten so groß wie hier. Und genau das wollen wir ändern.
Ja, und als Gesellschafter kommt dann auch noch der Axel Springer Konzern dazu. Da ist also dann schon ordentlich Zugkraft dahinter. Die Sportarten erhoffen sich dadurch, dass sie einfach sichtbarer werden. Sie wollen aus ihrer Blase von treuen Fans, ja, die sie vielleicht schon haben, einfach raus und mehr Menschen begeistern. Aber natürlich kostet das dann auch was für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Erstmal 150 Euro im Jahr. Für den Hamburger Medienwissenschaftler Thomas Horki ist entscheidend, wie sich Dein dann von anderen Angeboten inhaltlich abhebt.
Nur live die Spiele zu übertragen, wird sicherlich nicht einen journalistischen Mehrwert bringen und wird die Menschen nicht dazu führen, eine zusätzliche Abogebühr zu bezahlen. Denn man darf nicht vergessen, wir haben ja jetzt diverse Streaming-Angebote, die bezahlt werden müssen. Das ist dann schon eine ganze Menge, die ein Rezipient auf den Tisch legen muss, um Sport in Deutschland zu verfolgen.
Ja, dann schauen wir doch mal auch ein bisschen auf die Konkurrenz. Dein ist erstmal billiger als andere. Also DAZN und Sky verlangen für ihre kompletten Sportangebote jeweils etwa 360 Euro im Jahr. Es ist dann aber schon die Frage, wie lange Dein auf diesem niedrigen Preisniveau bleiben kann. Erfolgreich sind sie dann, wenn sie es eben mit diesem Zusammenschluss wirklich schaffen, das Bewusstsein für andere Sportarten abseits des Fußballs zu stärken. Wenn das dann nicht klappt und Dein scheitert, es dann den Streamingdiensten nicht mehr gibt, wäre das schon ein schwieriges Signal, also so nach dem Motto, lasst besser die Finger von allem, was nicht Fußball ist.
Zumindest auf Bezahlangeboten. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal so eine Zwischenbilanz ziehen und bis dahin festhalten, dass der Fernsehmarkt für Sportübertragungen in Deutschland sehr viel vielfältiger geworden ist. Man kann natürlich auch sagen, unübersichtlicher. Es gibt sehr vieles zu sehen. Auch sogenannte Randsportarten drängen immer mehr in diesen Live-Markt, oft aber eben als Pay-TV-Angebot auf Streaming-Plattformen. Wenn du jetzt die Entwicklung analysierst, wird sich auch das Angebot auf dem deutschen Fernsehmarkt insgesamt verändern? Lange hieß es ja zum Beispiel immer, eine erfolgreiche Fernsehsportart braucht auf jeden Fall deutsche Zugpferde. Früher war das Boris Becker und Steffi Graf und die haben das Tennis populär gemacht, später waren es andere. Hat das heute noch Bestand?
Also es gibt schon Gegenbeispiele. American Football fällt mir da jetzt als erstes ein. Eine Sportart, die viel von ihrem Eventcharakter lebt. Und im deutschen Fernsehen funktioniert das immer mehr, obwohl es nur um Teams aus den USA geht. Football ist gerade für private Sender dann auch finanziell interessant, weil es während solchen Spielen einfach viele Werbepausen gibt, die man verkaufen kann. Ein anderes Beispiel ist Dart. Ja, das WM-Finale schauen regelmäßig mehr als 2 Millionen Menschen und das, obwohl es noch keinen Deutschen in der Weltspitze gibt. Ja, auch da geht es viel über das Event, die Stimmung, abenteuerliche Verkleidungen im Publikum, die Spieler sind mitten aus der Gesellschaft und ja, zwischen 16 und 70 Jahren alt, also fast in jedem Alter. Und Dart ist eben auch ein Beispiel, das muss man auch ganz klar sagen, wie viel die Verantwortlichen bei der Vermarktung liegen lassen können. Es gibt nicht wie im Tennis einfach nur 4 wichtige Turniere im Jahr, wo man sich gut orientieren kann, sondern ja ungefähr 10. Da blickt dann außer den absoluten Fans einfach niemand mehr durch. Und deshalb ist es total schwer, das mehr als die WM bei den Medien, bei den verschiedenen Anbietern dann auch größer im Fokus steht. Dart und Football hätten das aber wahrscheinlich nie komplett hinter der Bezahlschranke geschafft. Also auch in Zukunft, denke ich, kann es neue Trendsportarten geben, die dann vielleicht durch das Internet bei uns landen, die vielleicht gar nicht von hier sind. Aber die sollten dann auch ein Stück weit frei empfangbar sein.
Hm. Du hast jetzt gerade schon den Event-Charakter angesprochen, am Beispiel Dart, wo viele vielleicht deswegen einschalten, weil es gerade so ein bunter Mix an Teilnehmern ist und auch das Publikum etwas Besonderes darstellt. Das führt uns zum anderen Punkt, nämlich der Frage, wie viel eigentlich insgesamt noch mit den Fernsehrechten in Zukunft zu verdienen sein wird für die Sportverbände. Und wenn wir da auf das Beispiel Fußball schauen, wo viele ja schon meinten, da wäre das Ende der Fahnenstange erreicht. Manche Erträge waren tatsächlich da ja auch rückläufig in der Vergangenheit. Werden im kommenden Jahr die Medienrechte der Fußball-Bundesliga wieder neu ausgeschrieben und viele erwarten jetzt eben einen neuen Deal, der, Zitat, die Generation TikTok abholen soll. Was heißt das denn genau?
Also da geht es um Inhalte rund um Vereine und Spieler, die jetzt erstmal nichts mit dem zu tun haben, was auf dem Platz passiert. Also Interviews in der Halbzeitpause, Bilder aus der Kabine und dem Mannschaftsbus, vom Training und dem ja, privaten Alltag der Spieler dann auch. Medienwissenschaftler Thomas Horki sieht das zumindest skeptisch.
Das mag natürlich die Aufmerksamkeit für den Fußball verstärken und übrigens auch die Sendezeit verlängern. Und von daher könnte es schon sein, dass die Übertragungen im Fußball dadurch noch mal inhaltlich verändert werden. Ob das jetzt zur Qualität beiträgt, möchte ich lieber nicht kommentieren, denn das ist ja kein Sportjournalismus, sondern eher ein unterhaltender Charakter, der dem Sport beigefügt wird.
Also da wäre der Sportjournalismus dann endgültig verloren gegangen, sagt der Medienwissenschaftler. Der Sportjournalismus, der bei Live-Übertragungen, über die wir heute in BR24 Medien ja sprechen, sowieso eher selten zu beobachten ist. Wie steht es denn im Fernsehen um den journalistischen Part der Berichterstattung?
Den gibt es schon, also vor allem bei ARD und ZDF. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommen Dokus über Doping, Korruption, andere Missstände im Sport. Aber auch da ist der Fußball ein wichtiges Thema. Gerade steht in der ARD-Mediathek zum Beispiel eine Doku über ja, den Alltag von Schiedsrichtern bereit. Mediathek ist dann auch ein gutes Stichwort, weil vor allem da boomen diese Dokumentationen. Die meisten laufen nämlich ansonsten zwar auch im Fernsehen, aber nicht unbedingt zur besten Sendezeit, eher ziemlich spät am Abend. Und diese Aufmerksamkeit, diese Primetime-Sendezeit bekommt dann eben doch vor allem der Live-Sport.
Aber du hältst fest, dass auch diese Dokumentationen ihr Publikum finden. Ja. Du hast ja gemeint, sie boomen auch. Und das heißt ja auch, dass nicht nur der Live-Sport gesucht ist, sondern eben auch die journalistische Aufarbeitung des Spitzensports, des Profisports. Kevin, vielen, vielen Dank für diese sehr umfassende Darstellung der Live-Sport-Berichterstattung im deutschen Fernsehmarkt mit vielen spannenden und vor Jahren ja noch ganz undenkbaren Entwicklungen. Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
BR24 Medien können Sie als Podcast abonnieren in der ARD Audiothek. Eine weiter spannende Radio- und Podcast-Zeit wünscht Ingo Dierheimer.